Freie Radio Wüstewelle auf 96,6 MHz Antenne oder im Kabel auf 97,45 MHz. Oder natürlich auch im Internet über wueste-welle.de. In der nächsten Stunde läuft hier der offene Sendeplatz. Heute auf dem offenen Sendeplatz hört ihr die Solidarische Nachbarschaftshilfe Tübingen im Gespräch mit dem Wombat-Bündnis. Der Anlass für die Sendung heute war der Aktionstag von Zero Covid, der am vergangenen Samstag, den 10. April, war, wo es in vielen Städten Aktionen gab. Auch in Tübingen waren einige Leute aktiv. Und wir wollen diesen Aktionstag nochmal zum Anlass nehmen, um zu fragen, was heißt eigentlich Solidarität in Zeiten der Pandemie? Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat im letzten Jahr, auch weil ich in einer Nachbarschaftshilfe aktiv bin seit ungefähr einem Jahr. Und ich freue mich, dass ich mir die Frage heute nicht alleine stelle, sondern dass einige Leute mit dabei sind in der Sendung aus der Solidarischen Nachbarschaft und wir gemeinsam darüber sprechen können. Heute mit dabei in der Sendung sind Laura aus der Solidarischen Nachbarschaftshilfe, die auch in Wombat aktiv ist, Jolien und Luke aus der Nachbarschaftshilfe und ich, Lena, auch aktiv bei der Nachbarschaftshilfe. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Wir sehen uns nicht wirklich gerade, sondern nur am Bildschirm. Wir sind online zusammengeschaltet. Das heißt, wir sitzen auch nicht in einem schönen Radiostudio, auch nicht ich, sondern ich bin nach einem Corona-Ausbruch im Kindergarten von meiner Tochter in der Quarantäne zu Hause. Darüber sprechen wir vielleicht nachher auch nochmal. Aber von daher hoffen wir, dass in der kommenden Stunde jetzt die Technik gut mitmachen wird und sagen an der Stelle vor allem auch schon mal vielen Dank an die Wüstewelle, ans Radio für die technische Unterstützung, die ihr uns gebt. Ohne das wäre das nicht gegangen heute. Genau, worüber wir in der nächsten Stunde sprechen wollen hier, ist diese Pandemie, die jetzt schon seit über einem Jahr unseren Alltag bestimmt. Aber das Virus trifft uns nicht alle gleich. Große Konzerne erhalten Unterstützung in Milliardenhöhe, während wir oft genug alleine dastanden. In der Stunde wollen wir uns fragen, wie haben wir den Virus erlebt? In unserer Arbeit, privat, in der Nachbarschaftshilfe, im Wombat-Bündnis. Was heißt die Pandemie für uns als Arbeiterinnen in der Gastronomie, in der Behindertenhilfe, als politisch Aktive und als Eltern? Welche Forderungen haben wir? Wie stehen wir zum Tübinger Modell? Und wie können wir uns organisieren? Ihr seht, es sind eine Menge Fragen. Es gibt viel Stoff zu sprechen, von daher fangen wir am besten direkt an. Für den Einstieg fände ich es spannend, von euch zu hören, wo ihr eigentlich aktiv seid und warum ihr dort aktiv seid. Laura, vielleicht magst du einmal anfangen. Du bist ja sowohl in der Nachbarschaftshilfe als auch in dem spontan gegründeten Wombat-Bündnis in Tübingen aktiv. Was ist das für ein Bündnis und warum findest du es wichtig, darin zu arbeiten?
Also zu meiner Aktivität im spontan gegründeten Wombat-Bündnis. Ich fand es wichtig, einfach mal auch so eine linke Gegenantwort, sage ich jetzt mal, zu Querdenken vor allem zu formulieren, weil ja der rechte Diskurs sehr dominiert, was die Kritik, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, an den Corona-Maßnahmen einfach dominiert. Und es ist in der linken Szene lange nichts wirklich passiert. Also es hat jetzt fast ein Jahr gedauert, bis die Szene irgendwie dazu Stellung bezogen hat. Und ja, das war ein kleines bisschen zu lang. Und ich bin vor allem auch persönlich darin, aus persönlicher Sicht da aktiv, weil es mir wichtig ist, die Sichtweise von stark benachteiligten Menschen, wie jetzt zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder auch alten Menschen, in den öffentlichen Diskurs auch einfließen zu lassen, weil vor allem halt auch Menschen mit Behinderung sehr, sehr unsichtbar sind und viele sich auch einfach nicht vorstellen können, was es bedeutet, in dieser Pandemie als Mensch mit Behinderung zu leben.
Ja, ich glaube, darauf kommen wir auch nachher nochmal in Ruhe zu sprechen, weil das ja auch ein Teil von deiner Lebensrealität, einfach von der Arbeitsrealität ist, genau in dem Bereich zu arbeiten, der sich ja auch durch die Pandemie, kann ich mir vorstellen, ziemlich verändert hat. Davor würde mich jetzt noch von Jolene und Luke interessieren. Jolene, wie kamst du denn zur Nachbarschaftshilfe und was für eine Arbeit macht ihr dort konkret?
Ja, also ich kam eigentlich letztes Jahr dazu, wo der erste Lockdown war, weil ich war ja dann auch betroffen. Ich durfte ja dann auch nicht arbeiten. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, auf so Trübsalblasen und dumm rumhocken habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Und ja, bin dann auf den Flyer aufmerksam geworden. Und aktuell bin ich gerade in der Nachhilfe mit dabei.
Luke, wie kamst du zur Nachbarschaftshilfe und was ist für dich der Unterschied zwischen Hilfe und Solidarität? Also ihr betont das ja sehr stark, dass es um Solidarität geht.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin von Anfang an bei der Nachbarschaftshilfe dabei gewesen. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin auch in Tübingen schon lange politisch aktiv. Ja, ich verstehe mich als Kommunist. Ich bin schon lange aktives Gewerkschaftsmitglied. Und das ist sozusagen die Perspektive, aus der heraus ich auch jetzt in der Pandemie aktiv geworden bin. Die Nachbarschaftshilfe hat sich gegründet, sozusagen mit dem Ausbruch der Pandemie, aus einem Zusammenhang von Leuten, die auch davor schon gemeinsam politisch aktiv waren. Wir kannten uns zum Teil aus einem gemeinsamen Sportprojekt, wir kannten uns aus gemeinsamen Bildungsprojekten. Und wir haben sozusagen versucht, mit dem Anspruch, vor allem mit Fokus auf die ArbeiterInnenklasse, auf Leute, die von der Pandemie besonders massiv betroffen sind, eine gegenseitige Hilfe und Solidarität in allen Lebensbereichen zu organisieren. Das war unser Anspruch zumindest. Und ich würde sagen, also der Unterschied zwischen Hilfe und Solidarität ist, dass Hilfe, vor allem wenn sie von außen kommt, ist immer sowas, was in eine Richtung geht. Ja, es gibt jemand, der hilft und es gibt jemand, dem geholfen wird. Und das ist ja zum Beispiel was, was staatliche Stellen viel machen, was in der sozialen Arbeit viel passiert. Und ich würde sagen, Solidarität ist was anderes. Also Solidarität ist, wenn Leute, die von ähnlichen oder gleichen Problemen betroffen sind, weil sie in einer ähnlichen sozialen Lage sind, sich gegenseitig unterstützen und sozusagen sich so gut sie können die Solidarität innerhalb ihrer, ich sage jetzt mal, Klasse organisieren, weil sie eben im Kapitalismus mit ganz ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Und das haben wir versucht in der Nachbarschaftshilfe von Anfang an zu machen. Also wir hatten erst einen Fokus, wie ganz viele andere auch, auf dieses Leuten beim Einkaufen helfen und so weiter, dass sich halt Risikogruppen besonders gut schützen können. Und haben dann aber ganz schnell gemerkt, dass ein Themenbereich, der besonders brennt sozusagen in der Pandemie, war der Bereich des Arbeitsrechts. Also wir haben dann angefangen, Flyer und so weiter aufzuhängen und haben Leuten angeboten, eine kostenlose und solidarische Arbeitsrechtsberatung und eine gegenseitige Hilfe zu organisieren. Und was Ähnliches hat sich dann auch im Bereich Behördengänge, Hartz IV, Probleme mit dem Vermieter und so weiter ergeben. Ja, und unser Fokus dabei war immer, dass wir da nicht ständig unser eigenes Süppchen kochen, sondern dass wir versuchen, so gut wir das können, immer den Kontakt zu den Gewerkschaften herzustellen, weil das aus unserer Sicht die Organisationsform ist, in der arbeitende Menschen am besten kollektiv ihre Solidarität organisieren können. Ja, vielleicht so viel mal dazu.
Ja, bei dem Punkt zu Arbeitsrecht würde ich gerne einhaken, weil Jolene, bei dir war das ja ganz interessant. Du hattest dich ja, wie du gerade beschrieben hast, gemeldet eigentlich als Helferin für die Nachbarschaftshilfe. Du hast gesagt, du würdest gerne einkaufen gehen für Leute, würdest Kinderbetreuung übernehmen und so weiter. Und wir haben dann relativ bald gemeinsam an einem Artikel für die Homepage der Nachbarschaftshilfe eigentlich gearbeitet. Und während der Arbeit an diesem Artikel hat sich mehr und mehr herausgestellt, dass du im Grunde gerade bei der Arbeit selbst sehr stark von Folgen dieser Pandemie betroffen bist. Kannst du das vielleicht hier nochmal kurz beschreiben? Wie war das im letzten Jahr für dich? Wie hat sich Corona auf deine Arbeitssituation da ausgewirkt?
Also erstmal sehr kurzfristig, wo dann der erste Lockdown kam. Das war dann eine Woche, bevor wir schließen mussten. Und dann war dann erstmal Panik bei uns, weil man musste dann die ganzen Lieferanten dann stornieren. Meistens ging es dann auch nicht mehr.
Ganz kurz, kannst du einmal sagen, in welchem Bereich du arbeitest, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann?
Ich bin in der Gastronomie tätig, also in einem Schulbistro. Und genau, da war ja letztes Jahr dann auch der erste Lockdown. Und und das war dann halt immer dieses kurz vor knapp alles. Und und dann sind wir auf Kurzarbeit gesetzt worden, auf 60%. Und das war halt auch mega, mega anstrengend, weil man musste dann echt jeden Cent zweimal umdrehen, dreimal umdrehen. Ich konnte noch teilweise Monate meine Miete nicht zahlen. Und es ist halt wie damals bis jetzt eigentlich total beschissen.
Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also die Schulen wurden geschlossen und dann wurde euch einfach gesagt, so, jetzt ist Kurzarbeit angesagt. Ihr bekommt leider nur noch 60%, aber müsst die Miete voll weiterzahlen natürlich.
Genau, also wo die Schulen dann geschlossen worden sind, sind wir dann noch auf verschiedene Filialen verteilt worden, die halt nicht zumachen durften. Und dann ab dem 1.4. letztes Jahr waren wir dann komplett auf Null gesetzt.
Okay. Luke, du hattest ja schon erwähnt, dass in der Nachbarschaftshilfe es auch dann so eine extra Gruppe gab oder es ein Schwerpunkt war, die sich mit Arbeitsrechten beschäftigt hat. Ist sowas, wie Jolene jetzt hier beschrieben hat, ist das eine Ausnahme oder ist das was, was euch begegnet ist? Mit welchen Anliegen haben sich die Leute da an euch gewendet in der Nachbarschaftshilfe?
Nee, also ich würde sagen, das ist die totale Regel gewesen. Also wir hatten vorher auch noch keine fertigen Strukturen sozusagen dafür, sondern wir haben einfach sehr schnell in den ersten Wochen der Pandemie überall so Flyer aufgehängt und haben eine eigene WhatsApp-Gruppe aufgemacht für diese Arbeitsrechtsfragen. Und da haben sich regelmäßig Leute gemeldet, die völlig davon überrumpelt waren, dass sie jetzt in Kurzarbeit gehen sollen. Also die auch natürlich total damit zu kämpfen hatten, dass sie einen großen Teil ihres Einkommens auf einmal verloren haben. Und also auch diese, es gab ja damals nur eine Aufschiebung von Mietschulden. Also es gab irgendwie eine gesetzliche Regelung, dass man, glaube ich, für 3 Monate nicht gekündigt werden durfte, aber einem ist nicht irgendwie die Miete erlassen worden, sondern man musste die halt dann zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Und da sind natürlich total viele Leute in total krasse Existenzängste geraten. Ist ja auch logisch. Also die haben alle, vor allem mit Familie, laufende Kosten, müssen irgendwie ihre Rechnungen bezahlen und auf einmal werden sie auf 60% ihres Lohns gesetzt, während ja gleichzeitig Milliardenpakete für die Wirtschaft beschlossen wurden, die dann zum Teil direkt als Dividende wieder an die Anleger ausgeschüttet wurden. Also eine total absurde Situation. Ich würde sagen, ein Problem, mit dem viele Leute zu uns gekommen sind, war zum Beispiel, dass sie noch nicht mal in die Kurzarbeiterregel reingefallen sind, obwohl sie eigentlich rechtlichen Anspruch darauf gehabt hätten. Also Leute, die oberhalb von einem 450-Euro-Job irgendwo prekär gearbeitet haben und denen dann von ihrem Chef einfach im Grunde die Kündigung vorgelegt wurde, anstatt dass sie überhaupt für das Kurzarbeitergeld in Betracht gekommen wären, was natürlich mit einem riesigen Haufen an Problemen einhergeht. Ja, dann hat man auf einmal keine Krankenversicherung mehr, man hat auf einmal keine Sozialversicherung mehr. Und das hat also zum Beispiel auch Leute betroffen, die keine deutschen Staatsbürger sind, die hier sowieso in einer sehr prekären Situation leben. Und das waren so die Fälle, mit denen wir zu tun hatten. Ja, und da muss man natürlich auch sagen, also die Erfahrung war natürlich häufig, dass wir den Leuten auch nur in einem sehr begrenzten Rahmen wirklich helfen konnten. Also häufig war das Einzige, was wir tun konnten, mit ihnen gemeinsam sozusagen die Papiere durchzugehen und zu versuchen, sie dabei zu unterstützen, in die Gewerkschaft einzutreten und sich kollektive Hilfe zu holen. Ja, aber für viele Menschen war der Ausbruch dieser Pandemie erstmal eine Erfahrung der Machtlosigkeit, ganz klar. Und es ist sozusagen vielen Leuten in dem Moment sehr bitter klar geworden, dass ihnen eine organisierte Solidarität eigentlich fehlt, mit der sie, auf der sozusagen eine Grundlage, von der aus sie sich hätten wehren können.
Zu dieser Frage, wie man sich dagegen wehren kann, finde ich gerade auch interessant, dass es nochmal Studien gab, die gesagt haben, dass gerade Beschäftigte mit niedrigen Einkommen oder in Betrieben, wo es keinen Tarifvertrag oder einen Betriebsrat gibt, da besonders davon betroffen waren, also von, wenn dann Kurzarbeit getroffen hat, aber dass es für die nochmal niedriger war. Und es haben von insgesamt Befragten da gesagt, dass 40% davon maximal 3 Monate mit diesem Kurzarbeitergeld durchhalten können. Jolene, kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie war das bei dir im Betrieb? Gab es da sowas wie einen Betriebsrat oder sowas?
Leider nicht, nee. Also wir haben keinen Betriebsrat. Wir konnten uns dann auch nicht an irgendjemanden wenden. Wir waren dann praktisch so auf uns selber gestellt mit der Kurzarbeitsvereinigung. Und ja, also leider nicht, nee.
Das heißt, vielleicht um das nochmal sich vorstellbar zu machen, man bekommt dann so eine Vereinbarung über die Kurzarbeit vorgelegt und kann man dann irgendwie sagen, nee, will ich nicht unterschreiben oder wie läuft das dann ab?
Also wir haben ein Infoblatt bekommen, da stand halt alles, da wurde halt alles aufgelistet. Und da war auch die Bemerkung, ja, das muss man unterschreiben, sonst wird man gekündigt. Und dann natürlich, was machst du? Müsst du gekündigt werden? Nein, eigentlich nicht. An wen kann ich mich wenden? Es gibt keinen Betriebsrat. Ja, dann unterschreibst du halt lieber, damit dir das ja nicht passiert, dass du gekündigt worden bist. Und bei mir war halt das der Fall noch. Ich war befristet noch da. Ich hatte keinen unbefristeten Arbeitsvertrag und dann war natürlich bei mir Panik so ein bisschen. Was ist, wenn ich nicht unterschreibe? Klar, ich habe dann erst nicht unterschrieben, weil ich gedacht habe, so, warum soll ich das jetzt unterschreiben? Aber irgendwann habe ich dann nachgegeben, weil ich dann echt auch Angst hatte und habe dann doch unterschrieben.
Ja, das ist die eine Seite. Also glaube ich, dass von vielen Unternehmen das einfach ausgenutzt wurde, gerade sowas wie prekäre Arbeitsverhältnisse, wo eine Unsicherheit mit Befristung und sowas ist, um Druck auszuüben, um so eine Vereinbarung unterschreiben zu müssen. Wir haben mit der Zeit dann auch gemerkt, also man tatsächlich, es gibt nicht die Verpflichtung, die zu unterschreiben. Man kann eigentlich sowas wie zu sagen, ihr müsst die unterschreiben. Das geht eigentlich nicht, aber praktisch passiert es immer wieder, also dass man dann in der Situation ist, wo man gar nicht die Möglichkeit hat. Ich glaube, das ist so die eine Seite, dieses das nicht arbeiten können, auf Kurzarbeit gesetzt werden, zu Hause bleiben müssen, einen Bruchteil vom Gehalt zu haben. Die andere Seite ist ja, dass einige Leute gezwungen waren, weiterzuarbeiten in der Pandemie und gerade auch in Berufen, wo Homeoffice nicht so einfach geht, sondern wo man in Präsenz weiter sein muss. Ich glaube, Laura, darüber kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen, wo arbeitest du denn und wie war das bei dir, als diese Pandemie losging?
Also ich arbeite in einer stationären Wohnform für Menschen mit Behinderung, also Wohngruppe, sagt man da eigentlich umgangssprachlich dazu. Und als die Pandemie vor einem Jahr ausgebrochen ist, war ich gerade in meinem letzten Ausbildungsjahr, also in den letzten Monaten. Und das war schon ziemlich heftig, so einerseits, man ist demnächst mit seiner Ausbildung fertig und steht kurz vor seinen Abschlussprüfungen. Und auf einmal kommt diese Pandemie, dessen Ausmaße man sich da noch nicht so wirklich vorstellen konnte. Und dann hieß es halt auch plötzlich so von einem Tag auf den anderen, das war dann so gegen Mitte März, so, ja, die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, die schließen alle. Darf kein Besuch mehr empfangen werden, also keine Angehörige, niemand, also niemand darf die Wohnhäuser betreten und es dürfen auch keine Physio-, ErgotherapeutInnen, LogopädInnen in die Häuser kommen. Also es sind dann auch eine Zeit lang wichtige Therapien ausgefallen für ein paar Wochen und wir mussten dann auch alle plötzlich einen Mundschutz tragen. Und das war psychisch für uns und für die BewohnerInnen beziehungsweise die KlientInnen war das eine sehr, sehr große Herausforderung, weil die kannten so eine Situation davor nicht und es war halt auch schwierig, denen zu erklären, so hey, du darfst nicht mehr arbeiten gehen, du darfst dann, also irgendwann war es dann auch so, dass wir mit denen nicht mal mehr spazieren gehen durften, dass die auf dem Gelände bleiben mussten. Und ja, es war echt heftig, weil wir dann halt plötzlich für die gesamte Tagesstruktur verantwortlich waren und alles auch abfangen mussten. Und es hat sich dann halt irgendwann so ein Lagerkoller, nach relativ kurzer Zeit eingestellt, dass die Leute sich immer mehr auch gestritten haben und halt auch zum Teil sehr, sehr viel geweint haben, weil sie das oft nicht so ganz fassen konnten. Und ja, wir mussten da einiges leisten auf jeden Fall.
Du hast jetzt beschrieben, dass es sehr schwierig war, dieses dann keinen Besuch mehr zu bekommen und irgendwie zu probieren, so eine, ja, ich würde es beschreiben, so ein bisschen die Leute praktisch zu isolieren, was ja eine Zeit lang auch wirklich als eine Strategie so benannt wurde, dass man gesagt hat, okay, Risikogruppen sollen einfach geschützt werden, indem sie möglichst isoliert werden. Wie würdest du das bewerten? Also funktioniert Schutz von besonders gefährdeten Menschen, indem man sie isoliert? Ist so, also funktioniert diese Art von Schutz, wenn die Infektionszahlen insgesamt weit oben sind?
Also damals war das halt so, dass das ja eine relativ neue Situation war, dass man auch viel über dieses Virus auch noch nicht so wirklich wusste, wie ansteckend ist es wirklich, was für Langzeitfolgen und so weiter kann das auch haben. Und also damals war das schon zum großen Teil sinnvoll, diese Maßnahmen zu ergreifen, weil es war ja auch noch nichts wirklich auf so Infektionsschutzmaßnahmen, zum Beispiel in Werkstätten oder so, auch ausgelegt. Diese Hygienekonzepte, die mussten ja dann alle erst entwickelt werden. Was ich aber tatsächlich nicht gut fand, war, dass wir mit den Leuten nicht mal kurz irgendwie draußen im Wald, so wo fast niemand ist, mal kurz einen Spaziergang machen durften, um da mal einfach ganz kurz rauszukommen, weil wir hatten halt, weil die Werkstätten halt zu waren und die Förder- und Betreuungsgruppen, also das sind Menschen, die so eine schwere Behinderung haben, dass sie nicht arbeiten können, ganz, ganz viel Personal, weil die ja dann plötzlich auch keine Arbeit mehr hatten und dann haben die auf den Wohngruppen ausgeholfen. Wir hatten plötzlich demnach ganz viel Personal und konnten nicht mehr so viel damit anfangen, weil wir halt die ganze Zeit drin bleiben mussten und so. Und das war schon ziemlich verrückt, so ein bisschen. Und mittlerweile würde ich aber sagen, jetzt muss sich auf jeden Fall darauf konzentriert werden, die Impfkampagne mal ordentlich voranzubringen, weil ich fand jetzt die ersten paar Monate, das war ein totaler Witz. Einfach nur, also ich habe mich immer nur darüber aufgeregt, wie langsam das alles geht und was das für ein krasser bürokratischer Aufwand ist, auch mal an einen Impftermin zu kommen. Und ja, also klar, die Hygieneregeln einhalten, impfen. Und wenn es zu arg wird, würde ich so aus meiner Perspektive sagen, wäre ich auch persönlich dafür, dass die Werkstätten vielleicht auch wieder mal eine Zeit lang dicht machen, weil ja dann schon trotz Hygienekonzepte auch einige Leute so auf einem Fleck sind. Und ich finde so, Schutz sollte auch, sage ich mal, vor allem vor Menschen mit Behinderung nicht aufhören, wo jetzt aber halt auch die anderen Betriebe, wo nicht behinderte Menschen arbeiten, auch ziemlich hinterherhinken. Aber das ist ja auch ein Riesenthema so allgemein.
Hast du dich als jemand, der in dem Bereich oder die in dem Bereich arbeitet, bei der Arbeit geschützt gefühlt?
Also ganz am Anfang war es tatsächlich irgendwie so ein bisschen schwierig, weil ganz am Anfang bestand die Problematik, dass es nicht ausreichend Schutzausrüstung gab. Also vor allem an den Masken hat es sehr, sehr stark gehapert, weil die halt fast gar nicht mehr hier regional auch in Deutschland und so produziert wurden und dann auch die Preise extrem angestiegen sind, weil die Nachfrage auch sehr, sehr hoch war. Und wir mussten uns dann mit so selbst genähten Stoffmasken halt erstmal so überbrücken, bis halt genug von dem medizinischen oder von den FFP2-Masken auch da waren. Und so klar war das erstmal besser als nichts. Aber da kann auch mein Arbeitgeber nichts dafür. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, an Schutzausrüstung zu kommen, aber es war einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann finde ich, ist es eher so von staatlicher Seite her ein echt krasses Armutszeugnis, dass man damit dann mit so viel Mühe das dann irgendwie nur überbrücken konnte, mit Hilfe halt von Menschen, die sich bereit erklärt haben, auch diese Masken dann zu nähen und so. Also, ja.
Jolene, wie war das bei dir mit Arbeitsschutzmaßnahmen so? Also für die Zeit, es war jetzt die ganze Zeit bei dir eigentlich so ein Hin und Her, oder ist es bis heute zwischen gar nicht arbeiten können, ein bisschen arbeiten können, zwischendurch wieder voll arbeiten können und dann wieder runtergesetzt werden? Für die Phasen, wo du dann arbeiten konntest, hattet ihr da ausreichend Schutzmaßnahmen, würdest du sagen?
Also wir hatten ja praktisch das gleiche Konzept wie jetzt in den Bars und Restaurants auch. Also sprich ganz viel Desinfektionsmittel, Handschuhe, Schutzmasken natürlich auch. Also wir hatten jetzt bis vor Weihnachten, also bis vor dem zweiten Lockdown, hatten wir ganz normale Stoffmasken. Und jetzt seit Februar, März müssen wir entweder... Also dürfen wir bloß noch die medizinischen oder die FFP2-Masken tragen. Und ja, halt dann nach jedem Gast halt Tische desinfizieren und Stühle desinfizieren.
Ich kann mich erinnern, in einem Gespräch hast du auch gemeint, dass es zwar diese Vorschriften gibt, diese Hygienemaßnahmen, dass man immer desinfizieren muss. Das Problem aber ist, dass gar nicht mehr Zeit eingeplant ist. Also es gibt zwar die Regeln dafür, dass man das machen müsste, aber man kann es praktisch fast nicht umsetzen, oder es bedeutet halt super viel Stress, weil man sich dann total beeilen muss, um das Ganze in der gleichen Zeit abzuleisten, weil einfach nicht mehr Zeit dafür eingeplant wird. Ich glaube, das war auch so ein Punkt, der mir aus den Gesprächen mit dir, Jolene, irgendwie ganz in Erinnerung geblieben ist. Ja, wenn es um diese ganzen Fragen in der Arbeit geht, wie ist die Situation in den Betrieben, in der Arbeit, hatte ich mich gefragt, vor allem an euch bei der Laura Jolene, war irgendwie die Gewerkschaft relevant in den letzten Monaten für euch? Hat da irgendwie die Gewerkschaft eine Rolle gespielt? Waren die Ansprechpartner für euch, wo ihr euch mit solchen Fragen in Bezug auf Arbeit hinwenden konntet? Laura, vielleicht magst du dazu ein paar Worte sagen. Also es reicht ja auch, wenn du sagst, nee, war sie nicht, aber ja, das würde mich interessieren.
Puh, also ich weiß, dass Verdi auf jeden Fall auch so ein Forderungspapier irgendwie erstellt hatte. Aber ich habe da leider irgendwie nicht genau reingeschaut. Und ja, also so richtig transparent war mir das jetzt nicht. Es kann sein, dass da mehr gelaufen ist, als ich weiß. Ich will jetzt auch da niemandem was unterstellen, dass er da untätig war, aber ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Nee.
Ja, und bei mir, ich wusste nicht mal, dass es eine Gewerkschaft gibt. Ja, das ist dann eigentlich so im Nachhinein erst dann rausgekommen, dass es die Leute gibt, dass man sich da eigentlich an die wenden kann. Aber irgendwie getraut habe ich mich dann auch nicht. Und ja, dann habe ich es halt einfach so gelassen.
Luke, kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen, wie das in der Nachbarschaftshilfe allgemein war? Also konntet ihr irgendwie mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten?
Ja, also ich sage vielleicht erst noch mal kurz grundsätzlich was dazu, weil das ist natürlich ein total offensichtlicher Widerspruch. Ja, ich sage auf der einen Seite, ich glaube, Gewerkschaften sind die Organisationsform, an die wir jetzt anknüpfen müssen und die sozusagen die einzige Organisation, die auch die Kampfkraft hätte, die wichtigen Forderungen in der Pandemie in unserem Interesse durchzusetzen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch realistisch sein. Also die Gewerkschaften sind in Deutschland nicht sehr gut aufgestellt und die sind auch in der Pandemie jetzt nicht durch besonders kämpferische Forderungen hervorgetreten. Das muss man leider so festhalten. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig, wenn man selbst Gewerkschaftsmitglied ist, wie ich zum Beispiel, dass man sich klar macht, dass das nur passieren wird, wenn Druck von unten kommt. Ja, also wenn wir wollen, dass die Gewerkschaften in unserem Sinne aktiv werden, dann müssen wir in ihnen aktiv sein und müssen von unten Druck aufbauen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Wir haben schon in der Nachbarschaftshilfe in vielen Bereichen gut auf gewerkschaftliche Angebote zurückgreifen können. Also was zum Beispiel total nützlich war, der DGB hat sehr schnell bei Pandemieausbruch zum Beispiel eine Website veröffentlicht mit den wichtigsten Fragen zum Thema Kurzarbeit. Also das hat uns in unserer, sage ich mal, laienhaften Arbeitsrechtsberatung total geholfen. Also wenn Leute mit irgendwelchen Fragen zu uns gekommen sind, war das Erste, was wir gemacht haben, auf den DGB, Verdi und so weiter Webseiten diese FAQ-Listen anzuschauen und die gemeinsam mit den Leuten durchzugehen. Das war auf jeden Fall ein total hilfreiches Angebot. Was es als Zweites dann gab, also nach einer Zeit ist in der DGB und Verdi Hochschulgruppe hier in Tübingen sozusagen auch ein kleines Angebot zur Arbeitsrechtsberatung entstanden und mit dem haben wir uns ziemlich schnell zusammengeschlossen. Also die haben auf der einen Seite vor allem an der Uni ihr Angebot beworben, wir haben das über die Nachbarschaftshilfe beworben und da haben wir uns sozusagen viel gegenseitig unterstützt und hätten auch immer die Möglichkeit gehabt, auf Leute zurückzugreifen, die sich noch besser auskennen als wir mit den Fragen. Aber ich glaube, als Fazit muss man trotzdem ziehen, die Gewerkschaft hat mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie erstmal so eine ziemliche Burgfriedenspolitik gefahren. Also sozusagen nach dem Motto, alles, was die Regierung jetzt beschließt, ist erstmal, stehen wir erstmal dahinter und wir sehen jetzt nicht so unsere Aufgabe darin, das aus im Interesse der arbeitenden Menschen irgendwie zu beeinflussen oder zu bekämpfen. Und da würde ich schon eine scharfe Kritik auch an den deutschen Gewerkschaften formulieren. So sehr ich da selber drin bin und es für extrem wichtig halt, diese Organisation in unserem Sinne aufzubauen.
Ja, vielleicht machen wir an der Stelle auch weiter und gehen so ein bisschen zu dem, was Laura schon mal kurz angesprochen hatte, nämlich diese Frage, also erstmal in Bezug auf deine Arbeit, die Betriebe offen oder zu. Also das ist ja eine von den zentralen Forderungen auch, wie ich das beim Bombardbündnis gelesen habe, wo jetzt vor allem bei der letzten Demonstration gefordert wurde, dass die alle nicht notwendigen Wirtschaftszweige praktisch schließen sollen. Könntest du einmal erklären, Laura, warum diese Forderung für euch so wichtig ist?
Also diese Forderung ist halt sehr wichtig für uns, da auch so ein bisschen auch klar gemacht werden soll, dass höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele Infektionen, vor allem in großen Fabrikhallen oder auch in den Großraumbüros stattfinden, vor allem, weil es auch keine Testpflicht bisher gibt für Arbeitgeber, also dass sie zu einem Testangebot für Mitarbeitende verpflichtet sind und dass da einfach so russisch Roulette gespielt wird und einfach in Kauf genommen wird, dass die Leute sich halt eben auf der Arbeit massenhaft infizieren, weil sie halt so viel auf einem Platz sind. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, aber vielleicht kann Luke da auch direkt einsetzen, weil ihr habt ja auch am Samstag, ich hatte es schon erwähnt, oder wir haben da von der Nachbarschaftshilfe Teile von uns daran beteiligt, an dem Aktionstag von Zero Covid. Was ist diese Zero Covid-Sache und warum habt ihr euch entschieden, da aktiv zu werden drinnen?
Ja, genau. Also wir unterstützen auf jeden Fall Zero Covid. Ich halte auch den Vorschlag der Zero Covid-Kampagne für den richtigen im Kampf gegen die Pandemie. Das sind übrigens auch, also die Kernforderung der Zero-Covid-Kampagne ist eigentlich das Prinzip des Lockdowns eben nicht auf das Privatleben zu beschränken, so wie das die Regierung seit Beginn der Pandemie macht, sondern ihn explizit auf alle nicht lebensnotwendigen Bereiche der Industrie, der Produktion, der Großraumbüros etc. auszudehnen. Und das ist auf jeden Fall die richtige Stoßrichtung. Das ist auch eine Forderung, die gibt es nicht erst seit Zero-Covid, sondern die haben Kommunisten und Linke seit Beginn der Pandemie in vielen Ländern auch weltweit schon vertreten. Und es ist total gut und richtig, dass die jetzt in Form von einer großen, breit aufgestellten Kampagne auch mehr Öffentlichkeit bekommt. Und ich finde natürlich auch cool, dass das Wombat-Bündnis sich dazu entschieden hat, diese Forderung aufzunehmen. Genau, warum ist das so wichtig? Also ich würde sagen, der Grundwiderspruch in der Politik der Pandemiebekämpfung war von Anfang an, vom ersten Tag der Pandemie an, sozusagen die Frage, mit welcher Strategie geht man gegen das Virus vor. Manche Regierungen haben versucht, sozusagen von Anfang an die Infektionszahlen auf Null zu drücken. Das ist in einigen Ländern auch gelungen. Die meisten kapitalistischen Länder im Westen, sage ich jetzt mal, in Europa, in den USA, in Kanada, haben versucht, eine Strategie, die haben das nie so genannt, aber haben de facto versucht, eine Strategie der kontrollierten Durchseuchung zu fahren. Das heißt, denen war von Anfang an klar, dass an dieser Pandemie Tausende von Menschen sterben werden und sich Millionen infizieren werden. Aber das Kalkül war, wir müssen um jeden Preis die Wirtschaft offen halten. Und wir versuchen, die Pandemie irgendwie dadurch zumindest in Schach zu halten, dass wir die Leute in ihrem Privatleben einschränken. Das heißt, es war sozusagen von Anfang an in der Pandemie dieser Interessenwiderspruch total offensichtlich. Ja, die bürgerlichen Regierungen in den kapitalistischen Ländern wollten um jeden Preis verhindern, dass die Wirtschaft zu großen Schaden nimmt an der Pandemie. Das heißt, man hat diesen Schaden dann eben woanders bezahlt, nämlich mit Menschenleben. Das ist, würde ich sagen, eiskalt das Kalkül dahinter. Und ich glaube, es ist absolut notwendig, dass wir als Arbeiterinnen und Arbeiter uns diese Strategie nicht länger gefallen lassen, sondern dass wir mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, und so gut sozusagen auf einer organisatorischen Grundlage, die wir nach und nach aufbauen müssen, dagegen wehren. Weil diese Pandemie wird gerade auf unserem Rücken bekämpft, und zwar im Interesse des Kapitals. Und das kann so nicht weitergehen. Also wenn wir ein Interesse daran haben, gesund und lebend aus dieser Pandemie rauszukommen, dann müssen wir dafür kämpfen. Ich glaube, das steht völlig außer Frage.
Laura, ich glaube, du wolltest da auch noch was dazu sagen direkt, oder?
Ja, genau. Erstmal danke, Luke, dass du es nochmal aufgegriffen hast, meinen verlorenen Faden, weil so wollte ich das auch gerade sagen, aber mein Gehirn spielt manchmal nicht so mit, wie ich das möchte. Dazu noch in der Pflege, also jetzt mal abgesehen von der Behindertenhilfe, sondern auch in Krankenhäusern und so, gab es innerhalb der ersten Welle sogar, glaube ich, noch die Forderung, oder es wurde dann sogar auch so ein bisschen zumindest umgesetzt, dass PflegerInnen, die positiv auf Corona getestet wurden, aber keine Symptome haben, trotzdem arbeiten müssen, die dann halt zwar nur die positiv, also die Corona-Positiven halt versorgen mussten, aber wow, da ist es mir echt eiskalt den Rücken runtergelaufen, als ich das gesehen habe, weil man weiß ja auch nicht, was das halt auch für Folgen haben kann, sich trotz so einer sehr milden oder symptomlosen Infektion, wenn man sich da belastet, was das auch für Folgen haben kann. Und das fand ich sehr, sehr verantwortungslos, nur um halt diesen sowieso schon seit Jahren herbeigesparten Personalnotstand irgendwie so ein bisschen abzufedern, aufgrund von Quarantäne noch zusätzlich.
Ja, also dass es das gab, dass infiziertes Pflegepersonal arbeiten musste, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also auch von meiner eigenen Mutter, die ist Pflegekraft. Und da war es so, denen wurde gesagt im Klinikum, sie sollen ein Krankheitstagebuch führen, wenn sie infiziert sind. Das war so die Maßnahme, die ergriffen wurde quasi. Vielleicht nochmal zurück zu den Forderungen von Zero Covid, über die wir hier gerade sprechen im Freien Radio Wüste Welle. Jolene, vielleicht mich würde nochmal deine Meinung interessieren, wenn du hörst, so die Forderungen von Zero Covid nach jetzt gerade konkret geht es ja um 3 Wochen Lockdown. Also die Forderung nochmal konsequent die Betriebe zu machen, aber auch die Schulen zu machen, auch die Kindergärten nochmal zu machen. Wie geht es dir mit dem jetzt seit über einem Jahr immer wieder in Kurzarbeit sein, wenn du diese Forderung hörst?
Also ich finde es ein bisschen nervig, weil immer dieses zu Hause bleiben, dann wieder mehr Geld, dann wieder weniger Geld. Aber ich sehe es auch einerseits ein bisschen notwendig, dass man es vielleicht doch wieder zumacht, weil man sieht es ja an den Zahlen, die sind ja doch wieder von 0 auf 100 hochgeschossen. Und ich wäre jetzt inzwischen auch dafür, damit 3 Wochen, 3,5 Wochen vielleicht dann doch nochmal eine Pause sein sollte.
Vielleicht mag noch jemand was dazu sagen, wie das bei den Zero-Covid-Forderungen ist, also gerade dieses Auf-Ab, und wird es da berücksichtigt, dass so ein Lockdown für viele ja auch erstmal wieder die Angst vor Kurzarbeit heißt, die die Leute, wie wir schon gesagt haben, in Existenznöte stürzt. Luke, du magst was dazu sagen, glaube ich.
Ja, also ich kann gerne mal was dazu sagen. Also Zero-Covid ist ja auch öffentlich sehr hart kritisiert worden, natürlich von sämtlichen bürgerlichen Politikern, die in dieser Frage natürlich die Interessen der großen Unternehmen vertreten, das glaube ich gar keine Frage, vom BDI und so weiter, aber auch von vielen Linken, ehrlich gesagt, die gesagt haben, ja, Zero Covid, das wäre so eine totalitäre Illusion, dass man jetzt irgendwie erzwingen könnte, dass der Staat das gesamte Leben lahmlegt, und das wäre ja total gefährlich und so. Ich würde sagen, der Vorschlag von Zero Covid ist ja gerade nicht jetzt auf unbestimmbare Zeit weiter mit diesem On-Off-Lockdown weiterzumachen, sondern der Vorschlag ist ja gerade für 3 Wochen einen Lockdown zu machen, der so konsequent ist, dass danach die Infektionszahlen tatsächlich nahe Null sind. Das heißt, dass danach eine realistische Perspektive besteht, dass man wieder die Rückkehr zu einer zumindest einigermaßen Normalität organisieren kann. Und das, was sozusagen die Herrschenden in diesem Land seit Beginn der Pandemie machen, ist ja genau das Gegenteil, nämlich permanent auf lange Sicht, ohne ein wirkliches strategisches Ziel, uns dazu zwingen, unser Privatleben einzuschränken, gleichzeitig die Wirtschaft weiterlaufen lassen, was immer dazu führt, dass wir uns dauerhaft einschränken müssen, anstatt dass man sagt, es wird einmal mit einer klaren strategischen Linie versucht, innerhalb von wenigen Wochen diese Pandemie wirklich zu brechen. Und das wäre möglich, das haben andere Länder ja auch gezeigt, dass diese Strategie möglich ist. Und die wäre aus meiner Sicht überhaupt nicht autoritärer oder schlimmer für die Leute als das, was gerade passiert die ganze Zeit. Und Zero Covid stellt diese Forderung ja auch nicht sozusagen nackt, sondern sie begleitet sie mit ganz vielen sozialen Forderungen. Ja, also der Vorschlag ist, dass viel mehr als es bis jetzt passiert, Risikogruppen, sozial Schwache und so weiter unterstützt werden, finanziell unterstützt werden, organisatorisch unterstützt werden, und dass man sich das Geld dafür da holt, wo es gibt, nämlich bei den großen Unternehmen, bei sehr vermögenden Leuten, indem man durchsetzt, dass es eine Corona-Solidaritätsabgabe gibt auf besonders große Kapital- und Finanzvermögen. Ja, das heißt, diese Forderung sagt, um das Leben der vielen zu schützen, muss man vielleicht ein paar wenige zur Kasse bitten. Und das ist, würde ich sagen, aus Perspektive der Arbeiterklasse, die Jahr ein, Jahr aus dafür arbeitet, die Profite dieser Leute zu erwirtschaften, genau die richtige Forderung. Und sie ist vollkommen gerechtfertigt. Also mal ganz abgesehen davon, dass es im Augenblick Monopole gibt, die mitten in der Pandemie Rekordprofite einfahren. Amazon und so weiter. Also es ist ja überhaupt nicht so, dass die Wirtschaft gerade massiv in Mitleidenschaft gezogen würde und irgendwie die Profite so massiv zurückgehen würden. Ja, also Geld ist schon da, das müsste man sich halt holen. Schenken wird es uns niemand, man muss es sich erkämpfen.
Laura, magst du da noch was ergänzen dazu?
Also Luke, du hast ja gerade gemeint, dass sich einige Linke gegen Zero Covid gestellt haben, aufgrund von Ängsten vor zu autoritären Maßnahmen, die dann zum Beispiel auch durch Ordnungsamt oder Polizei durchgesetzt werden. Das war auch tatsächlich bei Wombat so ziemlich lang in der Diskussion, und wir wussten dann auch nicht, wie sollen wir uns jetzt da so richtig dazu positionieren, weil wir halt auch eben diese vielen Ausgleichsleistungen zum Beispiel, halt, wenn halt eine Familie gerade Homeschooling machen muss, aber die Eltern halt auch gleichzeitig im Homeoffice sind, dass die dann halt auch gut versorgt werden müssen, halt auch stehen. Und damit haben wir uns jetzt leider noch nicht so differenziert auch auseinandersetzen können. Und das ist auch dem geschuldet, dass wir halt auch so ein Stück weit auch sagen, so, okay, wir müssen jetzt nicht in allen Punkten so eine krasse Linie irgendwie vertreten, sondern es ist auch irgendwie so ein gewisser Spielraum zu bestimmten Themen halt auch vertretbar. Und ja, also das Einzige, wo wir uns halt wirklich krass drauf einigen, ist halt zu sagen, Querdenken-Positionen auf gar keinen Fall, das geht gar nicht. Aber bei Zero Covid waren wir uns tatsächlich auch ein bisschen uneinig.
Luke, vielleicht kannst du da nochmal eine kurze Erwiderung geben. Also wie siehst du so eine Forderung wie die von Wombat nach einem solidarischen statt einem autoritären Krisenmanagement? Also wo siehst du auch so Tendenzen, autoritäre Momente im Umgang mit der Pandemie und an welcher Stelle?
Ja, also kann ich gerne noch mal was dazu sagen. Also ich will erst vielleicht vorweg schicken, ich habe ja vorhin gesagt, ich verstehe mich als Kommunist. Also ich bin auch der Letzte, der jetzt sagen würde, man muss diesen Staat in Schutz nehmen und seine Autorität verteidigen. Ja, also der bürgerliche Staat ist der Staat des Kapitals, der vertritt nicht unsere Interessen und der setzt seine Autorität gegen uns ein. Das ist überhaupt keine Frage. Und das hat er übrigens auch vor der Pandemie schon getan. Ja, also die krassesten Verschärfungen der Polizei- und Versammlungsgesetze, krasse Repressionsschläge gegen Linke, man muss nur an den G20-Gipfel zum Beispiel denken. Das hat alles vor der Pandemie schon stattgefunden. Was ich falsch und unnachvollziehbar finde, ist die Argumentation zu sagen, man kritisiert jetzt die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung von dem Standpunkt, dass die scheinbar vom Staat vor allem dafür benutzt werden, jetzt so ein autoritäres Polizeiregime aufzubauen. Ich würde sagen, dafür gibt es einfach bisher keine wirklichen Anzeichen. Also der Staat hat kein Interesse daran, jetzt auf lange Sicht Ausgangssperren zu verhängen. Der Staat hat ein Interesse daran, dass die Wirtschaft offen bleibt, dass Profite gemacht werden. Natürlich ist es denkbar und das ist auch eine Gefahr, die man nicht unterschätzen sollte, dass einige von diesen Maßnahmen, die jetzt durchgesetzt werden, danach beibehalten werden. Also so eine Art Notstandsgesetzgebung zum Beispiel, das ist selbstverständlich eine Gefahr und da muss man natürlich aufmerksam dagegen sein. Aber ich wiederhole es nochmal, der eigentliche Skandal in dieser Pandemie ist ja, dass der Staat von Anfang an seine Autorität nur gegen uns einsetzt und gegenüber dem Kapital eine totale Laissez-faire-Politik fährt. Also was erstmal passieren musste, dass es bei Tönnies und Amazon und so weiter Massenausbrüche von Corona-Fällen gibt, die dann irgendwie noch vertuscht werden, bis der Staat sich mal dazu durchringen kann, da irgendwie überhaupt einzugreifen. Und es gibt bis jetzt, nach einem Jahr Pandemie, noch keine bundesweite staatliche Regelung zu einem verpflichtenden Homeoffice, zu einer Schließung von nicht systemrelevanten Betrieben, geschweige denn einer staatlich verordneten Testpflicht in der Industrie oder in den Großraumbüros. Das gibt's alles nicht, während wir seit einem Jahr keinen Sport machen dürfen, uns maximal zu 5 treffen und so weiter und so fort. Ja, das heißt, das ist der eigentliche Skandal und das der eigentliche Widerspruch. Jetzt ist das Problem natürlich, also um die Industrie zuzumachen für 3 Wochen, das werden die nicht freiwillig machen. Das werden die nur machen, wenn sie mit Macht und Autorität dazu gezwungen werden. Ja, diese Macht und diese Autorität, die hat gerade nur der bürgerliche Staat. Er will sie aber nicht in diesem Sinne einsetzen. Das heißt, für uns, würde ich sagen, muss daraus die Schlussfolgerung gezogen werden, das Einzige, was wir tun können, ist zu versuchen, Macht von unten aufzubauen und den Zwang herzustellen. Also die einzige realistische Möglichkeit ist, wenn es eine breite Massenbewegung in den Betrieben, auf der Straße aufzubauen, die genau diese Macht erzeugt, und zwar von unten und nicht von oben. Und das, würde ich sagen, ist die Perspektive der Zero-Covid-Kampagne. Und deswegen finde ich die auch richtig. Und vielleicht nochmal kurz zu dieser Ausgangsforderung vom Wombat-Bündnis. Also ich habe ja auch gesagt, Solidarität ist genau das, wofür ich in der Pandemie auch einstehen würde. Wenn man jetzt aber sagt, Solidarität statt Autorität, dann muss ich ehrlich sagen, ich kann diese Parole nicht anders verstehen als eine Kritik an den geltenden Pandemie-Maßnahmen. Ich kann sie nicht anders interpretieren. Für mich ist das eine Parole, die sich letzten Endes gegen die staatlichen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung stellt. Und also zumindest, wenn sie nicht weiter erklärt, weiter ausgeführt wird. Und deswegen finde ich sie irreführend und falsch. Das ist auch der Grund, warum ich mich nicht von Anfang an im Wombat-Bündnis eingebracht habe, weil ich diese Orientierung tatsächlich ein Stück weit problematisch finde. Ich bin mir sicher, er hat da mittlerweile einen ganz anderen Diskussionsstand auch dazu. Aber das fand ich eben nicht so gut, das am Anfang so in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich will euch das überhaupt in gar keiner Form unterstellen oder so, aber du hast ja selbst am Anfang gesagt, ihr habt euch so ein bisschen als Gegenprojekt zu den Querdenkern positioniert. Und ich würde aber sagen, wenn man dann mit so einer Parole, so eine Parole in den Vordergrund stellt, dann fordert man zwar aus ganz anderen Gründen, aber objektiv doch was Ähnliches wie die Querdenker, nämlich eigentlich eine Aufhebung der Pandemie-Maßnahmen oder eine Lockerung, eine Öffnung. Und ich würde halt sagen, wenn man konsequent antifaschistisch gegen die Querdenker auftreten will, dann muss man was anderes machen, nämlich die richtige solidarische Pandemiebekämpfung vorschlagen. Und da würde ich sagen, da macht Zero-Covid aus meiner Sicht zumindest bisher den besseren Job. Wobei ich habe ja gesagt, ich finde total cool, dass ihr mittlerweile zentrale Forderungen auch aufgenommen habt von Zero-Covid. Also ich finde das total positiv. Aber genau, das wäre so meine Einschätzung dazu.
Ja, wir haben inzwischen auch nur noch 10 Minuten für unsere Diskussionsrunde hier. Aber ich würde es vielleicht gerade das Stichwort, wie verhält sich eigentlich der Staat oder staatliche Stellen, nochmal aufgreifen und vielleicht konkret hier auf Tübingen beziehen. Weil hier wird ja gerade offensichtlich keine Zero-Covid-Strategie verfolgt, sondern wir leben in Tübingen, wo es dieses Tübinger Modell gibt. Vielleicht könnten wir nochmal eine Schlussrunde machen, wo wir konkret uns anschauen, also ein bisschen kam das ja jetzt schon raus, welche Perspektiven hat eigentlich Organisierung gerade? Wie sollten wir uns organisieren? Welche Forderungen sollten wir in den Vordergrund stellen? Aber auch das eben konkret auf Tübingen mit diesem Tübinger Modell machen. Also nochmal die meisten Leute werden es ja wissen, aber hier läuft gerade noch seit 16. März dieses Modellprojekt Öffnen mit Sicherheit, heißt es offiziell, was eben dem Einzelhandel und der Gastro erlaubt zu öffnen und auch Kulturbetrieben und so weiter. Und dabei, die Idee ist, dass mit relativ vielen Tests es eben möglich ist, weitere Öffnungsschritte durchzusetzen. Genau, vielleicht könnt ihr, Laura, vielleicht kannst du anfangen kurz. Gibt es bei Wombat sowas wie eine Einschätzung dazu oder wie verhaltet ihr euch zu diesem Tübinger Modell? Ist das für euch ein gangbarer Weg?
Also es gibt da tatsächlich unterschiedliche Meinungen dazu. Also es gibt einerseits die Meinung so, ist vielleicht mal eine Zeit lang ganz gut, so vor allem für die kleineren Betriebe, die halt am härtesten von der Pandemie eben getroffen wurden, jetzt nicht komplett in den Existenzverlust zu schlittern, aber eben andererseits auch dieses doch wieder erhöhte Risiko so durch Menschenansammlungen und so, dass das halt irgendwie so eine reine Symptombekämpfung auch ist von einem tiefer liegenden Problem, vor allem halt, weil halt die kleineren Betriebe nicht wirklich unterstützt werden. Also ich habe jetzt mal zum Beispiel vor 1-2 Tagen mit so einem kleineren, so ein kleineres Restaurant, was halt so Straßenverkauf wieder gemacht hat, weil halt die Außengastronomie jetzt halt wieder stillgelegt worden ist, geredet. Und die haben jetzt nicht mal, also die kriegen jetzt die Dezemberhilfen ausgezahlt. Ja, da frage ich mich, was soll das? Und dann sollte man halt auch eben da wieder mehr dieses Argument der Umverteilung eben aufgreifen, dass die Kohle da ist, dass man sie halt nur denen in vollem Umfang geben sollte, die sie brauchen und die Leute nicht einfach in Kurzarbeit schicken soll.
Danke, das war sehr prägnant und schön zusammengefasst, auf viele Punkte geantwortet. Luke, bei der Aktion zu Zero Covid, da stand auf einem Plakat solidarischer Lockdown statt Tübinger Modell. Warum haltet ihr das Tübinger Modell denn für nicht solidarisch?
Also da kann ich natürlich erstmal nur für mich und die Leute aus der Nachbarschaftshilfe sprechen, weil Zero Covid hat jetzt keine offizielle Position zum Tübinger Modell. Aber ich würde mich da also auf der einen Seite erstmal der Laura total anschließen. Also das ist ja, also natürlich freuen sich jetzt manche Restaurantbesitzer und so weiter, dass sie für ein paar Wochen ihren Betrieb aufmachen konnten. Aber richtiger wäre es ja trotzdem zu fordern, dass sie einfach von Anfang an hätten mit besseren staatlichen Unterstützungen gestützt werden sollen. Ja. Mal abgesehen davon, dass viele, glaube ich, jetzt gar nicht so viel davon profitiert haben, dass sie für 3 Wochen aufmachen konnten, weil die haben überhaupt keine sichere Planungsperspektive und haben jetzt wahrscheinlich auch, sozusagen, ein total großes Risiko eingehen müssen, indem sie jetzt ihr Lager wieder füllen und so weiter und irgendwie in ein paar Wochen den Laden wieder zumachen müssen. Aber ganz abgesehen davon, ich glaube, man kann über dieses Tübinger Modell gar nicht nur mit Blick auf Tübingen sprechen, sondern man muss, glaube ich, verstehen, was dessen größere politische Funktion ist. Ich würde sagen, das Tübinger Modell ist ein wichtiger Baustein in einer groß angelegten Kampagne, in der es letzten Endes darum geht, im Interesse des Kapitals, also der BDI zum Beispiel vertritt diese Position ja auch ganz offen, sozusagen den Beweis zu erbringen, dass es eine Möglichkeit gibt, die Pandemie zu bekämpfen, ohne einen Lockdown zu machen. Das ist der Zweck von diesem ganzen Modellprojekt. Und der Hintergrund davon ist, dass dadurch auch ein Stimmungsumschwung in der Gesellschaft erzeugt werden soll. Also es soll sozusagen bewiesen werden, es geht auch anders und es soll dadurch ein politischer Handlungsdruck erzeugt werden. Und ich würde sagen, das ist der größere Kontext, in dem man das sehen muss. Und das kann man auch ganz genau ablesen. Also 2 Tage, nachdem das Tübinger Modell losging, gab es in der Bild-Zeitung eine große Schlagzeile: Tübingen, das wollen wir auch, sozusagen nach dem Motto, jeder in Deutschland möchte das Gleiche wie Tübingen. Und jetzt, vor ein paar Tagen, also haben wir erfahren, dass auf einmal überall in Deutschland solche Modellprojekte wie die Pilze aus dem Boden sprießen. Ja, in Sachsen-Anhalt soll es weitgehende Lockerungen geben. Das Saarland macht wieder überall die Geschäfte auf. Auf einmal beziehen sich alle auf dieses Prinzip des Modellprojekts, was in Tübingen ja angeblich so gut funktioniert hat, was ich sagen würde, was ja gar nicht stimmt. Die Infektionszahlen sind hier massiv hochgegangen. Es gab total große Probleme mit diesem Ansatz, der hier ausprobiert wurde. Warum ist es so wichtig? Ja, weil, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das Hauptinteresse der Kapitalisten in dieser Pandemie ist es, mit allen Mitteln zu verhindern, dass ihnen ihre Produktion zugemacht wird, dass sie Profiteinbußen hinnehmen müssen. Das heißt, die haben natürlich ein Interesse daran, dass sich eine Pandemiebekämpfungsstrategie durchsetzt, die ohne Lockdowns auskommt. Die wollen, dass der Laden brummt. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Mehrheit der Deutschen, das hat vor 2 Wochen so eine ZDF-Umfrage zum vielfachsten Mal belegt, überhaupt nicht dafür sind, dass es jetzt schnelle Lockerungen und Öffnungen gibt, sondern die Mehrheit der Leute ist immer noch der Ansicht, dass es wichtig und richtig ist, dass diese Pandemie konsequent bekämpft wird. Und diese sozusagen Stimmungslage soll bekämpft werden. Das ist das Interesse der Unternehmensverbände. Und ich würde sagen, in diesem Kontext muss man das Tübinger Modell einordnen, sonst versteht man seine Funktion und seine Bedeutung nicht. Man könnte jetzt über das Modell selbst im Einzelnen noch ganz viel sagen, was daran alles problematisch ist und so, aber ich würde sagen, das ist seine Hauptfunktion. Das ist Wasser auf die Mühlen der Agenda der Unternehmerverbände. Und darum geht's.
Ja, ich glaube, es gibt noch viele Punkte, an denen wir weitersprechen könnten. Leider nicht an dieser Stelle, weil jetzt die Stunde auch schon fast vorbei ist. Aber ich glaube, es ist klar, dass es notwendig ist, sich irgendwie zusammenzutun, sich irgendwie zu organisieren, gerade in so einer Pandemie, weil man alleine den Angriffen in der Arbeit und auch was so eine Pandemie sonst gerade, was diese Form der Pandemiebekämpfung für uns heißt, dem einfach hilflos ausgeliefert ist, wenn wir uns nicht zusammentun. Juline, vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, wenn man jetzt Interesse hat, mitzumachen in der solidarischen Nachbarschaftshilfe, geht das? Kann man da einfach mitmachen und wenn ja, wie?
Genau, also wenn du jetzt Bock hast, Teil von uns zu werden, dann schreib uns doch einfach eine Nachricht auf Instagram oder auf Facebook. Oder geh einfach auf die Internetseite solidarische Nachbarschaftshilfe tübingen.de.
Genau, Laura, wie ist es bei Wombat? Kann man da einfach mit einsteigen?
Also bei uns ist es auch so, wir haben einen Instagram-Account, der heißt wombat_tu_ebingen, also Tübingen halt. Da kann man gerne schreiben, aber wenn man irgendwie verschlüsselte Nachrichten austauschen möchte, kann man uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben unter wombat@mtmedia.de.
Ja, das war's dann auch schon von uns. Vielen Dank für eure Zeit und eure Beiträge. Und vielleicht sprechen wir uns ja mal wieder. Das war das Freie Radio Wüstewelle auf 96,6 MHz oder 97,45 im Kabel oder online unter wueste-welle.de. Wir wünschen euch noch einen schönen Montag und schön, dass ihr dabei wart. Danke.